Hallihallo, ihr Lieben allerseits. Es ist wieder Zeit für unser Abendgebet. Ja, und worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Oft ist es ja ein Anstupser von irgendeiner Seite, der Inspiration bringt und die Möglichkeit, vielleicht ein Thema aufzugreifen, mal wieder, was wir schon mal hatten, oder auch ein völlig neues. Und heute möchte ich mit euch über die Frage sprechen, die an mich herangetreten ist heute, nämlich von einer guten Bekannten, die gesagt hat, du Eva, ich bin im Moment hier im Kreis von einigen Menschen, Christen, die die Reinkarnationslehre nicht wahrhaben wollen. Also wir wollen den Begriff Leugnen nicht benutzen. Der hat einen so schlechten Beigeschmack, der gar nicht fair ist, Menschen gegenüber, die vielleicht in Anstalten, nicht nur öffentlich-rechtlichen Erziehungsanstalten, sondern auch kirchlichen, indoktriniert wurden, also denen von Kindheit an schon im Religionsunterricht Lehren beigebracht wurden, ja, die dann in Fleisch und Blut übergegangen sind, ohne große Nachfrage, auch wenn vielleicht die innere Stimme hin und wieder zaghaft angepocht hat und mitgeteilt hat, dass da vielleicht etwas nicht so ganz richtig sein könnte. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die bestimmte Erlebnisse schon hatten, die darauf hindeuten, dass man eben nicht so einfach die Sache vom Tisch wischen kann mit der Reinkarnation, also dass wir Menschen nicht nur einmal hier geboren werden und mit unserem irdischen Tod alles vorbei ist, sondern dass es vielleicht irgendwelche Erinnerungen oder Vorstellungen gibt oder Gefühle oder Empfindungen und man an manchen Stellen einfach unsicher geworden ist. Aber ja, man hat das eben anders beigebracht bekommen und deswegen sind diese Dinge sakrosankt, die dürfen nicht hinterfragt werden. Das, ihr Lieben, ist aber genau das, was wir jetzt tun müssen. Und zwar nicht nur im Bereich Politik und Medien und Wissenschaft, sondern vor allem auch in diesen wichtigen Bereichen, wenn es um den Sinn des Lebens geht. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Ist wirklich alles vorbei, wenn ich diese Erde verlasse? Oder was könnte da kommen? Und ich habe dieser Freundin dann einen Auszug aus meinem Buch Das Blutgericht Europa geschickt, wo ein ganzes Kapitel die Reinkarnationslehre behandelt. Und wenn man sich beginnt, mit diesem Wissen zu beschäftigen, dann wird es immer klarer vor Augen. Und ich möchte einfach mit euch mal durch dieses Kapitel hindurchgehen. Und ja, ich kann euch das auch einfach mal einstellen. Dann hat derjenige, der mehr zu dem Thema wissen möchte, forschen möchte, eine Grundlage. Das sind alles recherchierte, historische und auch wissenschaftliche und auch theologische Recherchen. Und es dürfte interessant sein, auch gerade für eingefleischte Christen, übrigens eingefleischt ist ja so ein Wort, also reinkarnieren heißt ja ins Fleisch wiederkommen, also wieder eingefleischt zu werden. Und wenn ich ein eingefleischter Christ bin, dann könnte man es durchaus auch in diese Richtung, wenn man ein bisschen Humor hat, deuten. Also man hat ja schon kurz nach dem Heimgang des Gottessohnes vor 2000 Jahren begonnen, die Grundlage des natürlichen, des wahren christlichen Glaubens zu manipulieren. Und von dem einstigen Wissen der Apostel des Gottessohnes, dass diese erst Jahrzehnte später nur lückenhaft zu Papier brachten, wodurch letztlich das Neue Testament der Bibel begründet wurde, blieb von der wahren Lehre immer weniger übrig. Dann wurden diese Kirchenlehren unzählige Male im ersten und im zweiten Jahrtausend überarbeitet, meist in Rom. selbst, da wo der sogenannte heilige Stuhl steht. Und dabei wurde eben gestrichen, weggelassen, Neues hinzugefügt, was Menschen sich erdacht haben. Dann haben gelehrte Wissenschaftler sich aufgestellt und haben all das, was sie dazu zu sagen haben, zu Dogmen gemacht. Und all diese Veränderungen fanden also regelmäßig ihren Niederschlag zwischen den Deckeln des berühmtesten Buches der Welt, der Bibel. Und viele nennen das heute noch die Heilige Schrift, obwohl weder der liebe Gott noch Christus der Einzige, der göttlich sein könnte und damit heilig, ein Wort darin geschrieben haben. Christus wird zitiert und Gottes Wille durch den Heiligen Geist wird ja auch umfangreich dargestellt, aber geschrieben hat da niemand etwas persönlich, sondern, ja, wie gesagt, die Apostel, die Jahrzehnte später zum Teil damit anfingen und dann, wie gesagt, haben auch immer wieder zahlreiche Veränderungen stattgefunden. Und einer der wichtigsten Eingriffe, der fand im 6. Jahrhundert statt, 556 nach Christus, beim Zweiten Konzil von Konstantinopel. Ich habe das hier schon öfter berichtet, aber es sind viele neue Abonnenten dabei und es ist dies eins der zu wichtigsten Themen, als dass man es nicht immer wieder regelmäßig aufgreift, so ein-, zweimal im Jahr vielleicht, wie wir das hier machen. Also, bei diesem Zweiten Konzil von Konstantinopel, da hat man kurzerhand die bis dahin durchaus vorhandene Reinkarnationslehre aus den Kirchenbüchern gestrichen. Warum, fragt man sich? Ja, einer der Hauptgründe dürfte natürlich in der Sorge der Kirchenoberen gelegen haben, ihre Schäfchen sonst zu verlieren. Denn wenn die Menschen vom Leben, Sterben und der irdischen Wiederkehr ihrer Seele wissen und damit auch das Gesetz des Karmas kennenlernen, der Wechselwirkung, das, was wir säen, werden wir ernten, dann wird natürlich jeder anders handeln, denken, agieren und wird auch wissen, dass, was man sich jetzt hier bereitet, einen im Jenseits erwartet und darüber hinaus auch eventuell bei der nächsten Inkarnierung. Das heißt, wir stehen für alles gerade. Das besagt die Reinkarnationslehre. Und die Gesetze der Natur zeigen es auch. Wer Gutes sät, erntet Gutes. Wer Übles sät, der kann nichts Gutes ernten. Und damit erhält man natürlich auch eine Antwort auf die Frage, warum die Kirche ein immenses Interesse daran hatte, die Reinkarnationslehre möglichst zu vernichten. Ich meine, man kann sie streichen aus den Büchern, man kann sie verbieten. Derjenige, der sie damals als ganz großer Kirchenlehrer gelehrt hatte im 2. und 3. Jahrhundert, Origenes von Alexandrien, der wurde bei diesem Konzil hier im 6. Jahrhundert denn auch gleich mit dem Kirchenbann belegt, bis heute. Dieser Bann liegt bis heute auf ihm. Was sagt, die Kirche möchte nicht, dass man über die Reinkarnationslehre offiziell spricht. Weil wenn diese Diskussionen erst losgehen, dann werden Fragen beantwortet, die vorher vielleicht vage hin und wieder aufgetaucht sind, aber die, wenn sie in einen öffentlichen Diskurs kommen, an Fahrt aufnehmen, an Kraft gewinnen und der ganze Schwindel auffliegen könnte. Das ist natürlich der Grund, warum wir auch das Thema immer wieder hier ins Programm bringen, genauso wie alle anderen, wo Aufklärung Not tut, damit aufgeklärt wird, damit das Licht der Wahrheit da hineinleuchtet. Und ja, meine Kenntnisse über die Reinkarnation, die als Kind schon durch eigenes Erleben begonnen hatten, weil mein Vater gestorben war, als ich 6 war, meine Schwester gestorben war, als ich noch kleiner war, mein Bruder starb, als ich ein bisschen älter war. Und so gut wie jedes Mal ich Begegnungen hatte mit den verstorbenen Familienmitgliedern. Mein verstorbener Vater saß nachts an meiner Bettkante. Und ich bin dann den nächsten Morgen zu meiner Mutter, ich hatte überhaupt keine Angst, bin den nächsten Morgen zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du, der Papa, der war heute Nacht bei mir am Bett. Und da sagt sie, ja, bei mir war der auch. Und da habe ich gesagt, aber der ist doch gestorben. Und da sagt sie, ach Kind, was heißt denn sterben? Das geht doch weiter. Natürlich kann der uns besuchen. Und damit war das für mich auch völlig selbstverständlich. Und wenn man selber solche Begegnungen hatte oder auch wer ein Nahtoderlebnis hatte und schon außerhalb seines Körpers war, wie beim Sterben, und dann aus irgendwelchen wohlmeinenden Mitteilungsengeln oder Geistern zurückgeschickt wurde, dessen Leben ändert sich auf einen Schlag. Der sieht viel mehr plötzlich, kann viel mehr erkennen und beginnt das ganz große Spektrum dieser Schöpfung zu erfassen, das eben nicht Halt macht an der nächsten Hauswand, weil wir hinter die nicht mehr schauen können. Oder da oben am Himmel. Ich meine, wer einmal nachts in den Himmel schaut, wir hatten letzte Nacht wieder einen grandiosen Sternenhimmel hier, der fällt auf die Knie ganz demütig und erkennt, wie klein wir Menschlein sind, in unserer Hybris alles genau erklären zu wollen. Und dabei sind wir wie so ein Staubkörnchen, das sich gerade mal durch einen Puster des Windes hin und her bewegten, das war's, mit einer Erdenwanderung, von oben betrachtet. Außer wir strengen uns an und außer wir möchten gerne weiterkommen. Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen diese Nebelwand durchbrechen. Wir wollen höher. Wir wollen vor allem nach dem Abscheiden von dieser Erde, was einem jeden von uns bevorsteht, früher oder später, wollen wir in höheren Ebenen weiter und nicht absacken nach unten, wo es wirklich schwierig werden kann. Ja, und deswegen müssen wir uns sowohl bei Politik und Medien und Wissenschaft und vielem anderen, der Geschichte auch, aber eben außerdem auch bei allen anderen Institutionen von deren Erdeneinfluss abkoppeln. Wir sollen auf eigene Füße, wir sollen selbst denken, wir sollen stark werden. Und wir werden stark, wenn wir uns bemühen, mehr zu erkennen. Das ist unsere Prüfung, unsere Herausforderung. Und mit dieser Arbeit, wenn wir die beginnen, beginnt eine wunderschöne Entwicklung. Deswegen immer wieder der Hinweis auf die drei Bände im Lichte der Wahrheit. Von Abdruschin auf die Gralsbotschaft, wo das Leben und Sterben so eindrucksvoll beschrieben wird, dass es jeder verstehen kann. Und auch die großen Schöpfungsgesetze und die kleinen werden dort aufgezeigt. Und wir können einordnen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Naja, und zurück jetzt hier mal zu damals, den Verantwortlichen in Rom, denen war natürlich schnell klar, dass man keine Anhänger gebrauchen konnte, die in ihrer Verantwortung stehen, die selbstständig mit Gott, mit der Natur lebten, die selbstständig wussten, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und die auch durch die Reinkarnationslehre, durch die Schöpfungsgesetze erkennen, dass es natürlich nicht genügt, ein paar Münzen in einen Klingelbeutel zu werfen oder die Sünden vor die gekreuzigten Füße des Heilandes zu legen, um eine Erlösung, um einen Sündenerlass zu erwirken. Ja, wer glaubt denn sowas noch? Das kann man wirklich als ein ewig gestriges Gedankengut bezeichnen. Die neue Zeit will starke, selbsttätige Menschen haben, die sich bemühen wollen, in den Gesetzen der Natur zu stehen und weiterzukommen. Und wenn wir unser Wissen aufstocken, um unsere eigene Verantwortung wissen, dann sind wir natürlich auch nicht mehr manipulierbar. Weder von der Politik noch von Bischöfen oder Päpsten. Und dementsprechend selbst bewusst bewusst unserer selbst in dieser Schöpfung stehend, verhalten wir uns dann auch. Ja, und das müssen wir jetzt erkennen. Also die letzten 2000 Jahre ist tatsächlich so ziemlich alles schiefgelaufen und in die falsche Richtung entwickelt worden. Und wir Menschen sind da mitgetrottet. Mal haben wir uns vielleicht ein bisschen dagegen aufgelehnt oder aufbegehrt. Aber wenn man an die Inquisitionszeiten denkt, da wurde man verbrannt, wenn man gesagt hat, das ist nicht so. Das sind natürlich alles Eindrücke auf unserer Seele, die uns heute eventuell unbewusst hindern könnten, weiterschauen zu wollen, weil es uns ja schon mal schlecht ergangen ist, indem wir das getan haben. Oder wir vielleicht Menschen, die wir liebten, dabei beobachten mussten, wie sie gehängt oder verbrannt wurden. Das ist schon ziemlich brutal gewesen. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Dinge damals im Namen Gottes verübt wurden, von Kirchenoberen, dann fasst man es heute gar nicht mehr. Aber ich meine, auf der anderen Seite werden heute ja ähnliche Dinge getan, dass man mundtot gemacht wird. Und dann ist es halt im Namen des Staates, im Namen des Gesetzes und zuweilen auch im Namen Gottes. Wie unser Schöpfer darauf reagiert, also er reagiert ja nicht persönlich, aber seine Gesetze, in denen wir ja alle stecken, also wir sind eingewebt in diese Gesetze und sollten uns wie das kleine Zahnrädchen in einem großen Getriebe reibungslos in diese Gesetze einfügen, damit es nicht hakt. Weil so klein wie wir sind, so klein wie unsere Rädchen sind, ist kaum etwas in dieser Schöpfung. Das heißt, in einem Riesenräderwerk, wenn wir uns querstellen, könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert. Ja, da halten wir nicht ein Räderwerk an, sondern unser kleines Zahnrad wird mal einfach weggeschreddert. Das läuft dann trotzdem weiter. Allerdings, wenn es so viele kleine Zahnrädchen sind, die sich gegen die Gesetze stellen, wie es heute der Fall ist, dann muss auch ein Notakt aus dem Himmel irgendwann erfolgen, damit wirklich kein größerer Schaden entstehen kann. Die Schöpfungsgesetze sind ewig, aber das, was wir Menschen hier auf der Erde zum Teil verbrechen, das geht natürlich auch ins Jenseits und es zieht seine Runden und das Dunkle wird immer größer. In die höheren Ebenen kann es nicht, das lassen eben die Gesetze der Anziehung der Gleichart nicht zu. Aber hier liegt schon vieles im Argen. Und deswegen ist aus unserer Sicht es wichtig, dass wir uns mit diesen Schöpfungsgesetzen bitte sehr beschäftigen und dass wir damit unsere Verantwortung erkennen. Denn wenn wir erkennen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, und wenn wir damit in Zusammenhang bringen, dass es zurückkommt auf uns, was der Mensch sät, wird er vielfach ernten, hat der Gottessohn gesagt. Er hat nicht gesagt, er wird es ernten, er wird es vielfach ernten. Es kommt also vielfach auf uns zurück. Und das müssen wir einfach ja, uns einhämmern. Anders kann man es gar nicht sagen. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, ich werde zuweilen ein bisschen drängender und dringender mit den Hinweisen, weil es so wünschenswert wäre, dass möglichst viele von euch, von uns hier, in diesem großen Getriebe blank polierte, gut geölte Zahnrädchen sein mögen, die einfach mitmachen und die im Getriebe nicht Widerstand, sondern Harmonie bringen. Ist das nicht schön? Wenn alles in Harmonie läuft. Ja, und in meinem Buch Blutgericht Europa, wo ich über die Reinkarnationslehre damals schon geschrieben habe, da werden auch ein paar Zitate offenbar, die gar nicht leicht zu finden waren, die aber ja, handfest recherchiert sind, also existent sind. und die ich euch zum Teil jetzt doch noch weitergeben möchte. Also jahrhundertelange Stille in Europa, in christlichen Kreisen überall auf der Welt zum Thema Reinkarnation. Und immer wieder, doch kann man sagen, sickert hier und da auch bei ranghohen Kirchenoberen die Wahrheit durch. Es gibt einen beeindruckenden Beweis über höheres Wissen von dem ehemaligen, längst verstorbenen Papst Johannes Paul II. Der hat in seiner Generalaudienz, nicht in deutscher Sprache, sondern in italienischer Sprache, in Französisch ist es auch übersetzt worden, in seiner Generalaudienz vom 28. Oktober 1998 Folgendes formuliert: Man darf nicht glauben, dass das Leben nach dem Tode erst mit der endzeitlichen Auferstehung beginnt. Also endzeitlich, es ist die Zeit jetzt hier gemeint. Und da beginnt nicht erst das Leben nach dem Tode, sondern ihr geht jener spezielle Zustand voraus, in dem sich jeder Mensch vom Augenblick des physischen Todes an befindet. Es handelt sich, so Papst Johannes Paul II., um eine Übergangsphase, bei welcher der Auflösung des Leibes das Überleben und die Fortdauer eines geistigen Elementes gegenübersteht, das mit Bewusstsein und Wille ausgestattet ist, sodass das Ich des Menschen weiter besteht, auch wenn die Ergänzung seines Körpers fehlt. Ich denke mal, es ist eine relativ klare Aussage vom einst höchsten Würdenträger der katholischen Kirche. Und vielleicht noch jene Worte des Schreibens der Kongregation für die Glaubenslehre zu einigen Fragen vom 17. Mai 1979, denen man Folgendes entnehmen kann. Da heißt es wörtlich: Die Kirche bekräftigt das Überleben und Fortbestehen eines geistigen Elementes nach dem Tod, das mit Bewusstsein und Willen ausgestattet ist, sodass das Ich des Menschen fortbesteht. Um dieses Element zu bezeichnen, verwendet die Kirche das Wort Seele, welches durch Schrift und Tradition sanktioniert ist. Zitat Ende. Ihr Lieben, das Geschehen der Wiedergeburt betrifft jeden Menschen. Es gibt keine Ausnahmen. So wie der Kreislauf in der Natur ständig beobachtet werden kann. Von der Geburt zur Blüte, zur Reife, zur Ernte, zum Zerfall. Und dann beginnt der neuerliche Kreislauf. Alles, was wir sehen dürfen in der Schöpfung, ist diesem Gesetz unterworfen. Wir auch. Und es gibt diesen inneren Kern, unser Bewusstsein, das Ich, das sich erinnert und das die Kirche die Seele nennt. Welche Beweise brauchen wir eigentlich noch? Warum gibt es immer noch Menschen, die sagen, das stimmt nicht? Ich werde euch, eigentlich macht man sowas nicht, aber ich werde euch dieses 23 Seiten lange Kapitel heute mit anhängen, damit ihr die Chance habt, natürlich nur jene, die überhaupt wollen und dazu Lust haben und interessiert daran sind. Die anderen brauchen es nicht zu öffnen. Damit ihr die Chance habt, weiter zu forschen und vielleicht auch ohne mit dem erhobenen Zeigefinger mit anderen zu sprechen, indem ihr Fragen stellt. Ja, was glaubst du denn, was nach dem Tod ist? Oder wenn ihr gerade vielleicht jemanden beigesetzt habt, wo man dann sagt, ah, was jetzt mit ihm ist, jetzt wird er von den Würmern zerfressen oder die Flammen haben seinen Körper aufgezehrt, jetzt ist nichts mehr von ihm übrig. Da kann man Fragen stellen. Glaubst du wirklich, dass von ihm nichts mehr übrig ist? Glaubst du, dass diese Persönlichkeit, diese Seele weg ist? Glaubst du das wirklich? Und dann kann man so langsam in diese Themen kommen. Und zwar sage ich das auch oder empfehle das sogar, Aber immer bitte in der höchsten Vorsicht und ohne Menschen damit zu nerven. Wenn einer davon nichts wissen will, lasst ihn seiner Wege gehen. Nur wenn jemand offen ist. Dieses Thema ist eins der wichtigsten für die Zukunft. Wir müssen diese Reinkarnationslehre endlich realisieren. Damit wir richtig gehen, damit wir die gesamte Verantwortungsbreite erkennen, in der wir alle stehen. Und ich denke mal, würden Herr Habeck oder Frau Baerbock oder Herr Scholz diese Gesetze wirklich verinnerlichen und kennen, die würden sich total anders verhalten. Die hätten nämlich Angst, Sorge, dass das auf sie zurückkommt, was sie anderen Menschen zugemutet haben. Ja, und jeder andere große Führer eines Landes oder Regent oder König oder Regierungschef oder Präsident, der muss sich seiner Verantwortung bewusst sein. So wie wir auch, wie jeder Einzelne von uns. Ach, wären wir doch nur schon ein Stück weiter. Ihr merkt, manchmal kann ich es kaum abwarten. Danke.